Es gibt eine große Begebenheit in der Bibel, da möchte ich anknüpfen an das, was Roland sagte, dass das Volk Israel immer wieder sich in Erinnerung rufen sollte. Das hatte Gott auch sehr deutlich so zum Ausdruck gebracht. Oh, ich möchte die Kinder verabschieden. Gottes Segen euch auch in der Kinderstunde. Ah, die Kinder dürfen wir nicht vergessen. Eine große Begebenheit, wo Gott sagte, das dürft ihr nicht vergessen. Als ich euch aus der Knechtschaft geführt habe, aus der Gefangenschaft Ägyptens. Und deshalb sollt ihr immer ein Passafest feiern. Jedes Jahr zur Erinnerung an die große Befreiungsaktion Gottes. Und vielleicht kann sich der ein und andere daran erinnern, dass damals Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß und er kurz zu seinem Kreuzestod auch das Passamahl feierte mit seinen Jüngern. Und da passierte plötzlich etwas ganz Neues. Da sagt plötzlich Jesus, als sie Brot und Wein nahmen, als sie das Passamahl feierten, sagte er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das ist mein Blut. Und darauf werden wir nachher auch wieder zurückkommen, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, die große Befreiungsaktion Gottes. Jesus starb für unsere Schuld am Kreuz. Das ist die allergrößte Befreiungsaktion. Gott hat uns den Himmel wieder geöffnet durch seinen Sohn Jesus Christus. Diese große Befreiungsaktion, die im Alten Testament stattgefunden hat, möchte ich heute Morgen aufnehmen und sie seelsorgerlich auslegen. Wir lesen im 2. Mosebuch, Kapitel 14, in den Versen 14 bis 16 die zentralen Sätze in diesem Zusammenhang. Die Begebenheit war die, dass ja das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit worden war. Sie waren schon auf dem Weg in das verheißene Land. Und dann besinnt sich der Pharao und sagt, nee, Moment, will ich ja doch nicht. Spannt seine Wagen an und zieht hinterher und will sie wieder einholen. Höchste Gefahr für das Volk Israel. Und dann unsere Begebenheit. Hier in unserem Text, 2. Mose 14, ab Vers 14. Als nun die Wagen des Pharao heraneilen, sagt Gott oder Mose zum Volk Israel, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen mitten durch das Meer auf dem Trockenen. Und das tat dann auch Mose, reckte seinen Stab aus und das Meer teilte sich und Israel zog trockenen Fußes hindurch und sie wurden gerettet von den Ägyptern. Hier sind einige Wahrheiten drin, die uns helfen, auch mit unserer Not, mit unseren Sorgen, die wir in unserem Leben haben, auch umzugehen. Nicht, ihr könnt euch hier vorstellen, dass das ein enormer Druck war für das Volk, als sie mitbekamen, die Ägypter sind uns auf dem Fuße. Und dass es auch ein ganz besonderer Druck war für Mose, der das Volk führte. Ja, was soll er denn jetzt machen? Sorgen, die uns bewegen, die uns Druck machen. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit meiner Gesundheit? Wie geht es weiter mit der Atmosphäre in meiner Familie? Vielleicht ist da Streit. Wie geht es weiter mit der Zukunft, die auch Roland angesprochen hat, weltweit, aber auch mit meinem kleinen Leben? Vielleicht auch gerade dann, wenn ich älter geworden bin. Wie geht es dann weiter? Kann ich mich noch selbstständig versorgen? Wie geht das weiter? Oder vielleicht der ein und andere, auch vielleicht auch unter uns, der sich fragt, wie ist das mit meinem Glauben? Werde ich Glauben halten? Werde ich dabei bleiben, trotz der Anfechtungen, die da sind? Trotz dem, was mir so Mühe macht in meinem Leben? Werde ich dabei bleiben? Also viele Aspekte der Sorgen, der Fragen, die uns bewegen. Und Gottes Wort hilft uns ein wenig oder hilft uns, damit umzugehen. 4 Schritte, das ist der erste Hauptpunkt, 4 Schritte zum inneren Frieden. So habe ich den ersten Hauptpunkt genannt, 4 Schritte zum inneren Frieden. Und ich habe dahinter in Klammern geschrieben, 4 Schritte zum inneren Frieden, und zwar nicht zur Sorglosigkeit. Also ich sage, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Oder wie der Kölner sagt, et kütt wird kütt und es sind auch immer gute Jang. Ja, so, irgendwie. So seichte Ermutigung. Wird schon wieder mit dir. Oder auch, wo ich mir selber sage, wird schon wieder werden, irgendwie. Wir wollen Sorgen und Nöte unseres Lebens nicht verharmlosen. Wir wollen sie ernst nehmen. Auch wir wollen die Menschen auch ernst nehmen mit ihren Nöten. Nicht gleich da hinübergehen und sagen, na ja, der Herr wird dich schon durchführen und wird schon gut gehen und so. Ja? Sondern, dass wir sie ernst nehmen, auch in ihrer Not. Aber dass wir auch vielleicht ihnen einen Weg weisen oder auch uns selber einen Weg weisen, trotz der Not, trotz der Sorgen, wieder zu einem inneren Frieden zu kommen. Wenn ich inneren Frieden habe, bedeutet das ja nicht automatisch, dass die Sorgen alle weg sind, dass die Probleme alle weg sind, dass alles sich schon aufgelöst hat, sondern ich darf inneren Frieden haben, trotz mancher Sorgen, mancher Probleme, die einfach da sind. Wollen wir nicht so tun, als hätten wir keinen. Und doch dürfen wir zu einem inneren Frieden finden. Und das zeigt uns auch unser Text auf hier heute Morgen. Der erste Schritt, 4 Schritte, also jetzt der erste Schritt, Vertrauen und Warten. Das ist ja eine Sache, die wir besonders gut können, warten. Ja? Wenn ich dann morgens dann so unten sitze und wir wollen losfahren, meine Frau und ich, dann sitze ich meistens unten, meine Frau ist noch beschäftigt. Ist das so? Okay. Ja, ich habe mich damit arrangiert. So. Ja. Meine Frau ist gelassener als ich. Wenn was vor uns ist, dann muss er doch klappen. Meine Frau ist da viel großzügiger. Wahrscheinlich ist es so, dass ich viel zu eng bin. Ja. Geduld haben, also warten. Unser Leben besteht zum Teil oder zum großen Teil immer wieder auch aus Warten in unterschiedlichsten Situationen. Und jetzt hier in diesem Text, Luther-Übersetzung, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, sagt Mose zum Volk. Jetzt achten wir nochmal auf dieses stille Sein. Man kann nämlich auch übersetzen, ihr aber werdet still sein, das heißt untätig bleiben. So kann man auch übersetzen. Ja? Ich werde streiten, ihr werdet nichts tun. Wenn ich Sorgen habe und Probleme habe, dann kann ich gerade das so schlecht. Wenn ich Sorgen, Probleme habe, dann muss doch was passieren. Da muss ich doch was tun. Da muss ich doch anrufen, telefonieren, dann muss ich doch irgendetwas in die Wege leiten, dann muss ich doch auf die Menschen zugehen. Natürlich kann das auch der Fall sein. Bitte versteht es nicht falsch. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber manchmal ist es einfach so, dass wir genau erkennen, eigentlich kann ich gar nichts tun. Was wollten denn die Israeliten tun, als die Ägypter herbeikamen? Ich hätte vielleicht zu meiner Frau gerufen, hol mal das Küchenmesser raus, wir müssen uns verteidigen. Ja, aber ist ja eigentlich Quatsch. Die Ägypter mit ihren Wagen, total übermächtig. Und uns ist oft bewusst, wir können nichts tun und doch rennen wir im Zimmer auf und ab und hin und her und sind ganz unruhig, weil wir doch so etwas tun wollen. Wenn die Krankheit da ist und der Arzt sagt, es sieht nicht gut aus, es beschäftigt uns. Wir laufen vielleicht im Zimmer auf und ab. Das kann doch nicht so sein. Oder wenn ein Mann einen guten Job hat und diesen Job verliert und er im Zimmer hin und her läuft und sagt, es darf nicht sein, aber er weiß, er ist gekündigt worden, es geht so nicht weiter. Aber wir müssen doch was tun. Andere Dinge in ähnlicher Weise. Untätig bleiben, nichts tun und nur auf Gott warten, fällt uns sehr schwer. Fällt uns sehr schwer. Ich würde so gerne selber die Situation verändern. Ich würde so gerne helfen. Aber ich kann nicht. Und jetzt nur warten darauf, dass Gott wirkt. Dass er kämpfen wird, streiten wird, sich einsetzen wird. Dass er es eben tun wird und nicht ich. Das ist so schwer. Geduld. Dieses Wort passt hier auch sehr gut rein. Ein Wort, ein griechisches Wort, also was da auch im Griechischen steht, für Geduld, was bei uns mit Geduld übersetzt wird, ist ein Wort, das bedeutet auch drunter bleiben, unter der Situation. Die Situation macht uns verrückt, aber Geduld bedeutet drunter bleiben, nicht weglaufen, nicht ausflippen, sondern drunter bleiben. Drunter bleiben. Oh, es fällt mir so schwer. Vertrauen und warten. Wenn Gott für mich kämpft, dann darf ich doch ruhig werden. Herr, hilf mir, dass ich das kapiere. Wenn du für mich kämpfst, wenn du was tust, dann kann es noch was werden. Ich kann in manchen Situationen sowieso nichts mehr tun. Da kann ich noch so viel mich verrückt machen. Aber wenn du doch, und du hast es zugesagt in deinem Wort, wenn du es doch tust, dann habe ich Hoffnung. Dann darf ich vertrauen auf das, was du tust. Erster Schritt, Vertrauen und Warten. Zweiter Schritt, Vertrauen und Erwarten. Ich will etwas erwarten von Gott. Ich habe eine Erwartungshaltung. Diese Erwartungshaltung können wir in verschiedenen Aspekten bedenken. Ich habe es auch versucht, in einigen Aspekten auszuführen, zum Beispiel das intensive Erwarten, ein intensives Erwarten. Wie stellt sich ein intensives Erwarten dar, dass ich was intensiv von Gott erwarte, indem ich ihn anflehe? Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, da ist nochmal diese Sorge angesprochen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Interessant sind hier besonders für mich zwei Begriffe. Einmal das Flehen, das bedeutet tiefe Betroffenheit. Ich flehe zu Gott. Die Sache, die mich da bewegt, die geht mir ganz tief ein. Ich bin tief betroffen. Und deshalb rufe ich ihn an, vielleicht laut sogar im Gebet. Ich flehe ihn an, weil es mich tief betroffen macht. Interessant ist, dass hier heißt, mit Danksagung. Neben der tiefen Betroffenheit stellt Paulus das tiefe Vertrauen. Wenn ich danke, dann vertraue ich Gott. Herr, ich danke dir, dass du auch mit meinem kleinen Leben fertig wirst. Ich sehe das noch nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Aber da ist diese tiefe Betroffenheit, die mich zum Flehen, nicht nur so zum einfachen Gebet, sondern zum Flehen führt. Tiefe Betroffenheit und tiefes Vertrauen. Das nenne ich eben intensives Erwarten. ein anderer Aspekt, was das Erwarten. Ich erwarte es von Gott, dass er es schenken wird. Ich habe es vielleicht nicht ganz so ermutigend formuliert, vom Verzweifelten erwarten. Das klingt, denk mal, was ist das denn jetzt? Das widerspricht sich ja fast. Ich erwarte was von Gott, dass er hilft, und auf der anderen Seite Verzweiflung passt ja irgendwie nicht. Aber achtet mal auf diese Worte aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Denn da berichtet Paulus, wie er in ganz, ganz schwere Situationen hineinkam, wo er selber dachte, das Leben geht nicht mehr weiter, er verzagte, oder das heißt, er verzweifelte, heißt es dort. Darf ein Christ verzweifeln? Paulus verzweifelte. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien ist eine Provinz in der heutigen Türkei. Ja, also es ist nicht China und so, sondern nur eine Provinz in der heutigen Türkei. Ja? Also, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten oder verzagten, kann man auch übersetzen. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Mit anderen Worten, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Das Ding ist Ende. Und jetzt heißt es, wir hatten schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist eine sehr interessante Aussage hier, empfinde ich. Paulus gibt in dieser Situation, wo er nichts mehr zu erwarten hat, wir sind verzweifelt. Das kriegen wir nicht mehr rum, wir sind am Ende, wir werden sterben. Er gibt in dieser Situation seine Erwartungshaltung nicht auf. Das ist ja irre. Er sagt, ich hatte ja sowieso alles keinen Sinn, bringt ja nichts. Sondern er verstärkt sogar seine Erwartungshaltung. Wenn ihr das lest, merkt ihr? Sie haben es nicht mehr erwartet, dass ihnen praktische Hilfe jetzt, dass sich die Situation ändert. Es war so verfahren, so kaputt alles, so klar, dass sie sterben würden. Für sie? Da erwarteten sie jetzt nicht den Umschwung, das Neue, das Entlastende mehr. Es war für sie so abgehakt. Aber er gibt die Erwartungshaltung nicht auf. Denn er formuliert hier, wir selbst hatten uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Zack. Also, es geht nicht nur um Hilfe. Da sagte er, das schien uns unmöglich zu sein, in dieser Situation, dass sich da noch was ändert. Aber Gott kann noch etwas viel Größeres tun, als uns helfen. Er kann uns nämlich auferwecken. So ist das. Merkt ihr? Er gibt die Erwartungshaltung nicht auf. Er rechnet damit, dass Gott sie auferwecken kann. Das heißt hier, dass Gott die Toten auferweckt. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass auch Abraham, als er seinen Isaak zum Opfer brachte, viele von uns kennen die Geschichte, oder bringen sollte, es wurde ja dann nicht, dass dann Abraham dachte, Gott kann mir ihn wieder zum Leben erwecken. Auferwecken. Ne? Und auch hier, Paulus sagt, nix, keine Erwartungshaltung. Hilfe ist ja schon eine große Sache, wenn ich die von Gott erwarte. Aber wenn ich sogar die Auferweckung erwarte, da ist die Erwartung ja noch viel größer. Ich finde das großartig. Ob er jetzt die Erwartung hatte, dass er vielleicht, wenn er gestorben ist, dann in diesem Zusammenhang wieder irgendwie durch ein Wunder auferweckt wird, oder was ich eher annehme, dass er dachte, gut, ich werde sterben, okay. Aber Gott wird mich auferwecken. Ich habe diese Zuversicht. Ich brauche meine Erwartungshaltung gegenüber Gott nicht aufgeben. Ich darf wissen, dass Gott mir helfen wird. Und wenn er mich von den Toten auferweckt. Punkt. Ich finde das großartig. Und ich finde das auch sehr befreiend. Eine Erwartungshaltung zu haben, die ich nie aufgeben muss. Nie. Auch wenn ich im Moment überhaupt keine Perspektive sehe. Aber ich darf wissen, Gott lässt mich nicht hängen. Also, dies habe ich genannt vom verzweifelten Erwarten. Dabei können wir dann noch feststellen, dass Paulus hier noch zum Ausdruck bringt, dass die ganze Situation ihm geholfen hat, zu einer Glaubensvertiefung zu kommen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Und vielleicht ist es auch unter uns so, dass der ein und andere sagen kann, die Krisenzeit meines Lebens, die ich hatte, die schwer waren, die Anfechtungen waren, haben dazu geführt, dass mein Glaube tiefer geworden ist, stärker geworden ist. Und davon spricht Paulus auch hier. Wir haben nicht mehr uns selbst vertraut. Das war vorbei. Aber wir haben gelernt, Gott zu vertrauen. Alleine ihm zu vertrauen. Wir kommen zu einer weiteren Erwartungshaltung. Wir sind immer noch bei Vertrauen und Erwarten, bei dem zweiten Schritt. Und darunter eben vom zuversichtlichen Erwarten, dass Jesus uns zum rechten Zeitpunkt helfen wird. Zum rechten Zeitpunkt. Nun, mit dem rechten Zeitpunkt ist also eine Sache. Das bestimmt Gott, wann der rechte Zeitpunkt ist, nicht ich. Damit haben Menschen schon mal Probleme. Ja, wir sehen das auch in der Bibel. Martha zu Jesus, als Lazarus gestorben war. Meister, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hast du falsch gemacht irgendwie. Falscher Zeitpunkt. Hättest früher kommen müssen. Oder die Jünger auf dem See Genezareth, Sturm um sie herum. Dann, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Warum hat er denn den Sturm noch nicht beendet? Und schläft da einfach. Das hätte auch viel früher alles laufen müssen. Wir sind hier im Todeskampf. Die Sache mit dem Zeitpunkt ist für uns manchmal ein Problem. Also für mich genauso. Ich denke für uns Menschen immer wieder auch, dass wir andere Vorstellungen haben, wie und wann eben Gott zu handeln hat. Eine Begebenheit aus dem Alten Testament im Buch Josua, Kapitel 5, Vers 13 und 14a, da wird uns die Geschichte berichtet, dass Josua ja die große Aufgabe hatte, als Nachfolger des Mose jetzt das große Volk Israel in das verheißene Land Kanaan zu führen, mit all den Kriegen, mit all den Auseinandersetzungen, die damit auch verbunden waren. Der arme Kerl stand da und sollte jetzt eine Riesenaktion starten und er sollte vorangehen, er sollte sagen, was Sache ist. Und eigentlich war er ja total überfordert. Und dann heißt es urplötzlich, stand ein Mann ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Also wenn mir das passiert geworden wäre, ich hätte schwache Knie bekommen. Wäre ja kein Held. Ne? Also denkt man, oh, ein Mann steht vor mir mit dem Schwert. Bist du Freund oder Feind? Fragt Josua. Dann sagt dieser Mann, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, also Gottes. Gerade jetzt bin ich gekommen, jetzt. Jetzt, wo es heiß wird. Jetzt, wo ihr selber nicht könnt. Jetzt bin ich da. Was für eine Befreiung für den Josef. Gott ist da. Gerade jetzt, in großen Fußstapfen des Mose hineingehend, sollte er jetzt das Volk in das verheißene Land führen. Manchmal sind wir auch so, wissen nicht, wie es gehen soll. Und plötzlich sagt jetzt Gott, ich bin da. Super. Was sagt Jesus? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. In deiner Situation darfst du wissen, dass Gott gegenwärtig ist. Wann er nun genau im Einzelnen handelt, das sehen wir schon mal etwas unterschiedlich zu unserem Herrn. Da haben wir schon mal so unsere Probleme. Aber er ist da. Jetzt bin ich da. Zack. Da wusste Josua, es wird gelingen. Nicht, weil er so gut drauf war, sondern weil Gott da war. Der zweite Schritt, den wir miteinander betrachtet haben, Vertrauen und Erwarten, intensives Erwarten, Flehen und Danken, dies beides zusammen, tiefe Betroffenheit und tiefes Vertrauen. Dann verzweifeltes Erwarten, diese Situation, wo Paulus alles schon aufgegeben hatte, es gab kein Entrinnen mehr, aber er gab seine Erwartungshaltung gegenüber Gott nicht auf. Wenn er auch so nicht hilft, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Aber er wird mich von den Toten erwecken. Ganzes Vertrauen auf Gott. Dann die zuversichtliche Erwartungshaltung. Eben hier als Beispiel. Jesus ist bei uns. Wenn wir auch schon mal der Meinung sind, er könnte vielleicht hier ein bisschen schneller und da oder so. Aber er ist da. Ich bin jetzt da. Wir kommen zum dritten Schritt. Vertrauen und Weiterziehen. Vers 15 in unserem Text. Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Weiterziehen. Ja, hätte man ja sagen können, Mose zu Gott. Gott sagt ja, sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Hätte ich als Mose gesagt, ja, wohin denn? In das Wasser? In die Wüste, links und rechts oder direkt in die Arme der Ägypter? Wie hättest du es denn gerne? Nicht, wie wir schon mal so sind, ne? Wenn wir nichts mehr sehen, nicht mehr wissen, dann werden wir auch ein bisschen bockig. Vielleicht auch Gott gegenüber. Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Vertrauen und weiterziehen. Wir haben auch so eine Geschichte, sie ist eigentlich relativ bekannt in diesem Zusammenhang auch. Es gab einen Propheten, der war depressiv. Elia. Elia hatte große Sachen mit Gott erlebt, auf dem Karmel, da mit den Baalspriestern und so. Aber dann war die Isabel hinter ihm her, die Frau des Königs, und machte ihm Druck und trachtete ihm nach dem Leben. Er floh und lief und lief, und irgendwann landete er dann unter einem Wacholderbaum und wünschte sich zu sterben. Ich sagte, das bringt alles nichts mehr. Depressiv. Und dann heißt es, in 1. Könige 19, Vers 7, heißt es, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da sage ich mir, was ist das denn? Ich wollte doch gerade sterben. Weiten Weg? Geht doch nicht. Ich will keinen weiten Weg. Doch, sagt Gott, es geht weiter. Es geht weiter, auch wenn du im Moment eigentlich gar nicht willst und wo du denkst, ich habe keine Kraft, darum iss und trink, nimm das normale Leben wieder auf. Iss und trink. Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Auch wenn ich im Moment vielleicht noch keine so richtige Perspektive sehe. Man könnte vielleicht auch so sagen, in unserem Bereich für uns hier, grübel nicht dauernd über das Problem nach, sondern geh weiter. Oder, es gibt ja auch analytische Leute unter uns, die sind dauernd dabei, alles zu analysieren. Ich neige auch dazu, muss ich ehrlich gestehen. Man muss ja der Sache auf den Grund gehen. Warum ist das Problem so, wie es ist? Und man dreht sich und man überlegt und macht hin und da und man kommt doch nicht weiter. Viele Fragen, die uns bewegen und Probleme, die da sind, sind oft Gemengelagen. Die kriegen wir nicht einfach mit einem Satz gelöst, sondern das sind so komplizierte Geflechte. und wir zerbrechen uns den Kopf und analysieren, und wir kommen am Schluss doch nicht weiter. Nicht zu Tode analysieren, sondern gehen. Geh weiter, nimm das Leben auf, geh weiter im Vertrauen auf Gott. Oder manchmal ist es auch so, wenn wir merken, wir sind schuldig geworden und das bedrückt uns. Auch was die Vergangenheit betrifft, ja, die man auch vielleicht nicht mehr gut machen kann. Dinge, die einfach passiert sind und man schuldig geworden ist, auch an Menschen. Wie gehe ich denn damit um? Als Christ hätte mir das doch nicht passieren dürfen. Hätte ich doch nicht sagen dürfen. Hätte ich doch anders leben müssen. Wird mir plötzlich bewusst, Schuld habe ich auf mich geladen. Und dann sagt Jesus, bekenne deine Schuld und geh weiter. Nicht sitzen bleiben. Nicht sitzen bleiben, sondern weitergehen. Aufmachen. Im Vertrauen auf mich weitergehen. Dafür bin ich am Kreuz gestorben, damit ich für deine Schuld dort bezahle. Ich bin nicht hier in diese Welt gekommen, weil du sowieso schon so gut drauf bist. Sondern ich bin gekommen, damit ich für deine Schuld bezahle und du nicht aufgeben musst in deinem Leben, sondern weitergehen kannst. Bekenne deine Schuld vor mir und vor Menschen, soweit es dran ist, und dann geh weiter. Vertrauen und weiterziehen. Im Vertrauen auf Jesus vorangehen. Wir kommen jetzt zum vierten Schritt. Vertrauen und empfangen. Vers 16 in unserem Text. Gott sagt zu Mose, du aber hebe deinen Stab auf, recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen mitten durch das Meer auf den Trockenen. Das macht der Mose echt. Vielleicht haben viele gedacht, was macht er denn jetzt hier vom Volk Israel? Da kommen die Ägypter ran, der sagt nicht hier als Mobilmachung, sondern nimmt seinen Stab und hält ihn übers Wasser. Und er tut es im Vertrauen, er tut es einfach. Das Wasser teilt sich. Das Volk Israel geht trockenen Fußes hindurch und die Ägypter werden geschlagen. Gott verändert Situation. Gott verändert. Diese Veränderung Gottes geschieht in zweierlei Weise, kann in zweierlei Weise geschehen. Entweder Gott verändert die Situation in meinem Leben, die mir gerade zusetzt, sei es Krankheit, sei es Streit in der Familie, sei es was weiß ich, was es sein kann in meinem Leben. Das kann Gott wunderbar verändern. Aber es kann auch sein, dass er nicht die Situation verändert, sondern dass er mich verändert, um mit der Situation umzugehen, die schwer ist. Zwei Beispiele. Einmal die Situation, wo Gott wirklich die Dinge verändert, damit einem Menschen praktisch geholfen wird. Petrus war gefangen genommen worden in Jerusalem, redet nicht dauernd von Jesus und haben sich den Petrus geschnappt. Der war im Gefängnis. Und des Nachts kommt ein Engel, die Gefängnistüren springen auf, der geht raus und lässt alle Türen hinter sich und ist wieder frei und ein Wunder Gottes. Gott kann in einer wunderbaren Weise Dinge verändern, von denen wir keine Ahnung haben. Wenn wir ihn bitten, kann er wunderbare Dinge tun. Wollen wir immer noch damit rechnen, nicht sagen, du klappst sowieso nicht und so, sondern wollen damit rechnen, dass Gott wirklich wunderbare Situationen verändern kann. Das Zweite ist, er kann aber auch mich verändern und die Situation belassen. Wir haben gehört von Petrus, der wunderbar aus dem Gefängnis rausgeführt worden ist, in die Freiheit. Wir lesen aber auch in Apostelgeschichte 7, ab Vers 55, von dem Stephanus, Der erste Märtyrer übrigens in der Geschichte der Christenheit. Stephanus, der gesteinigt wird. Und da heißt es, hört mal genau hin, ab Vers 55, Kapitel 7, er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Stärkung durch den Heiligen Geist in einer brisanten, ganz großen Mut. Stärkung durch den Heiligen Geist, das hat ja Jesus verheißen. Ich sende euch den Tröster, den Beistand. Das erfährt jetzt hier Stephanus. Und dann geht es weiter in seinem Text und sprach, Stephanus sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er sagt, ich komme ja zu dir, nimm meinen Geist auf. Ich empfinde aus diesem Satz eine göttliche Gelassenheit. Neben der göttlichen Hilfe durch die Kraft des Heiligen Geistes erfährt er auch eine gewisse göttliche Gelassenheit. Ich gehe zu dir, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Göttliche Einstellung, ein Gott, der vergibt. Es gibt im Hebräischen ein Wort für Vergebung, das nur für Gott gebraucht wird, weil die Art und Weise, wie Gott vergibt, nie zu vergleichen ist mit dem, wie wir vergeben können. Dass Gott vergibt, ist ungleich größer als das, was wir tun. Obwohl auch wir vergeben sind, keine Frage. Aber hier ist Stephanus genau in der Spur von seinem Gott, der eben auch in großer Weise bereit ist, unsere Sünde durch Christus zu vergeben. Wunderbar. Vertrauen und Empfangen. Die Frage ist jetzt, wie ist das mit dem Empfangen? Hat nur Petrus empfangen? Oder hat auch Stephanus empfangen? Wenn wir diesen Text lesen, stellen wir fest, beide haben empfangen. Ihr Leben ist total unterschiedlich verlaufen. Aber beide haben empfangen. Vertrauen und empfangen. Jesus wird meine Situation oder mich verändern. Ich werde jetzt langsam zu Ende kommen, euch nochmal die vier Schritte in Erinnerung rufen. Vertrauen und Warten, Schritt 1. Und es fällt uns oft so schwer, nichts zu tun. Zweitens, Vertrauen und Erwarten. In verschiedenen Aspekten haben wir darüber nachgedacht, dass wir etwas erwarten dürfen von Gott, dass er es tut. Der dritte Schritt, Vertrauen und weiterziehen. Auch wenn wir eigentlich keine Lust mehr haben. Wie Elia. Ja, iss und trink. Hast noch einen weiten Weg vor mir?
Nee, sag ich. Ich doch nicht.
Doch, du. Geht weiter. Ja, Herr. Ich will mich auf den Weg machen. Im Vertrauen auf dich. Nicht, weil alles so schön ist, sondern im Vertrauen auf dich. Vierter Schritt, Vertrauen und Empfangen. Wir haben festgestellt, dass das unterschiedlich aussehen kann. Vertrauen haben beide, Petrus wie Stephanus. Sie haben unterschiedlich empfangen, aber sie haben empfangen, sie haben positiv empfangen. Das darf uns Mut machen. Für unser Leben, für unsere Sorgen, für das, was uns bewegt in unserem Leben, dass wir zum inneren Frieden finden, bei all dem, was da ist. Amen.